Hey Jano, sag mal, ich habe mal eine Frage an dich, ne?
Ja?
Was macht ein Zombie eigentlich, wenn er ein Mädchen sieht, das ihm gefällt?
Er beißt sie?
Nein, er wirft ein Auge auf sie. Ich hätte noch einen. Was macht ein Zombie am Strand?
Weiß ich nicht, sich sonnen?
Auf der faulen Haut liegen. Und eins habe ich noch.
Geil.
Wie steigt ein Zombie die Treppe runter?
Geradeaus. Sag.
Stück für Stück, natürlich. Ja, also vielen Dank an eine von Google random aufgerufene Zombie-Witze-Seite. Herzlich willkommen, liebe Lauch Nation. Hallo, Jano.
Hallo, du genialer Gagmeister.
Ja, wir sind schon direkt im Thema. Wir haben es das letzte Mal praktisch schon angeteasert. Unsere letzte Folge hat sich ja mit dem Zacharias Schneider beschäftigt oder Zack Snyder und seiner Filmografie. Und seine Filmografie wurde jetzt erweitert, und zwar um den Netflix-Hit. Er ist tatsächlich in den Top 10 der erfolgreichsten Netflix-Filme, auf, glaube ich, Platz 9 oder 10, aber trotzdem sehr erfolgreich. Army of the Dead. Und darüber wollen wir jetzt heute zusammen sprechen. Dann machen wir nachher auch noch ein paar 5 Fragen für die Halleluja. Und dann sprechen wir noch über einen Netflix-Film, den wir auch beide gesehen haben, nämlich Woman in the Window. Und wenn ihr die jetzt noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr überlegen, ob ihr einfach unsere Meinung hört und dann überlegt, ob ihr sie guckt. Oder ihr guckt sie erst und diskutiert dann praktisch in eurem Kopf mit. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Aber wir machen endlich mal wieder unsere Kategorie.
Ich weiß nicht, was du letzten Monat getan hast.
Das freut mich. Back to the roots. Traditionen müssen aufrechterhalten werden. Ja. Und das, man muss ja auch hinzufügen, wir reden jetzt nicht einfach so über diese Filme. Es kommen ja täglich bei Netflix mehrere Filme raus. Das sind zwei Filme, auf die wir uns im Vorfeld, auf den einen schon vor anderthalb Jahren, sehr gefreut haben. Woman Stimmt. in the Window stand Anfang 2020 auf meiner Liste mit Filmen, auf die ich mich im Kinojahr freue. Die ist manchmal sehr lang, die Liste, aber der stand da drauf. Den wollte ich gerne letztes Jahr im Kino gucken. Wir wissen alle, was passiert ist und warum der jetzt dann bei Netflix ist, ist jetzt so. Und Army of the Dead habe ich mich einfach darauf gefreut, weil ich dachte, wusste, es ist ein Zack Snyder-Film, ein großer Action-Blockbuster. Das hat mir eigentlich schon gereicht.
Deswegen ja, genau.
Sind nicht irgendwelche Netflix-Filme.
Es ist übrigens auch interessant, dass tatsächlich der erfolgreichste Film ist ja weiterhin bei Netflix Tyler Rake. Ne? Wie hieß der? Tyler Rake Extraction. Ich hatte den auch gesehen. Der hat irgendwie 100 Millionen eingespielt. Ich weiß immer gar nicht, wie die so. Weißt du, wie die das berechnen bei Netflix, diese Listen?
Nee, nicht so genau. Das weiß vermutlich außer Netflix niemand, weil Netflix ja nur das, also Netflix veröffentlicht ja nur das, was sie auch veröffentlichen wollen.
Ja.
Deswegen kriegt man das bei ganz vielen Filmen ja gar nicht mit und die veröffentlichen natürlich nur sowas wie, das ist der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten, um einfach den Hype zu generieren, um dieses Momentum zu haben, das ist ein Film, den muss man jetzt sehen, da sprechen alle drüber, das ist der neue Hit.
Ja.
Deswegen, ich weiß es nicht, die gehen ja auch nach Abrufzahlen oder Aufrufzahlen.
Stimmt.
Aber doch, da ist dann auch wieder die Frage, ab wann zählt Netflix einen Film als geguckt? Ist das schon ein Aufruf oder ein Abruf, wenn ich den auf Play klicke und mir 10 Sekunden davon angucke und dann sage, nee, gucke ich doch nicht? Oder muss ich den komplett 100% durchgespielt haben? Ab wann zählt Netflix das? Das ist ja so ein bisschen die Frage. Und inwiefern sich das dann in einen Geldbetrag oder in sowas wie ein Einspielergebnis umrechnen lässt, ist ja dann auch die Frage, weil du bezahlst ja nicht pro Film, du bezahlst ja dann jetzt, keine Ahnung, 10 bis 20 Euro im Monat bei Netflix.
Ja.
Und wenn du dann 300 Filme dafür guckst, hat Netflix ja das Gleiche eingenommen, als wenn du nur einen Film guckst an deinem Abo. Deswegen ist es schwierig und Netflix gibt natürlich nur die Zahlen raus, die irgendwie ihnen nützen, sag ich mal. Aber es ist eine ganz interessante Sache und eventuell ich guck mal, vielleicht kann ich in der nächsten Folge was dazu sagen.
Tatsächlich ist mit der, auf dem gleichen Platz wie Army of the Dead ist The Midnight Sky, interessanterweise, den wir ja beide letztes Jahr auch geguckt haben und für nicht gut befunden haben, wie so viele Netflix-Filme. Aber vielleicht ist das auch, keine Ahnung, vielleicht kann man sagen, das ist irgendwie George Clooney geschuldet oder sowas. Ist auf jeden Fall doch eine ganz interessante Liste, weil gerade bei Tyler Rake, der ja Platz 1 ist, darf man ja nicht vergessen, das ist zwar ein Action-Blockbuster, auch mit Chris Hemsworth, der natürlich durch die Marvel-Filme total berühmt geworden ist, aber es ist halt ein richtiger, glaube ich sogar ab 18, Netflix-Action-Film. Das hätte ich gar nicht so damit gerechnet, dass der da so oben rangiert. Aber es war auch der erste große Big-Budget-Film, der tatsächlich in der Corona-Zeit erschienen ist. Vielleicht macht das auch was aus. Ja.
Ja, das ist, also ich weiß das immer nicht. Und diese Top 10, die einem da immer angezeigt werden, wenn man auf Netflix klickt, letztendlich sind die auch von Netflix. Und
ja.
Ich weiß auch nicht, ob Netflix dann absichtlich, also Netflix macht das ja auf jeden Fall, das ist ja auch in deren Sinne, dass sie die Netflix-Originalfilme von sich selber möglichst prominent irgendwie platzieren, dass möglichst Leute die gucken. Und ob sie jetzt einen Film von 2004, wo sie die Rechte mal eingekauft haben, ob den jetzt Leute gucken, ist ja nicht so wichtig. Als die müssen ja versuchen, jetzt im Zuge der immer größer werdenden Konkurrenz auch im Streaming-Bereich möglichst ihre eigens produzierten Inhalte, die sie sozusagen exklusiv halten, die natürlich irgendwie zu pushen, weil das natürlich jetzt deren Alleinstellungsmerkmal ist. Aber das gilt ja, das ist ja jetzt eine andere Geschichte, das gilt ja letztendlich für jeden Streaming-Dienst.
Ja, das stimmt. Aber wie finden wir denn, oder was, Jano, wie kann man die Handlung von Army of the Dead zusammenfassen?
Ja, ich glaube zum Regisseur, und so muss man jetzt gar nicht mehr viel sagen, haben wir letzte Folge, wer das über Zack Snyder mehr wissen wollte, skip, macht jetzt Pause und hört sich die letzte Folge nochmal komplett an. Army of the Dead ist ein Zombie-Film, Punkt. Das kann man auf jeden Fall sagen. Es spielt in einer Welt, es ist so, eine mysteriöse Fracht wird in einem Militärkonvoi nicht gestohlen, bricht aus diesem Ding und marschiert nach Las Vegas. Ein Zombie, der geht nach Las Vegas und macht Las Vegas zu einer, in Las Vegas bricht die Zombie-Apokalypse aus.
Ja.
Die Regierung der Vereinigten Staaten hat nur noch eine Lösung, und zwar Las Vegas abriegeln und eine Mauer drumherum bauen und am Ende eine Atombombe reinschmeißen. Es ist aber natürlich so, dass einer der Casino-Besitzer, der hat noch 200 Millionen in einem Safe unterhalb des Casinos irgendwo in Las Vegas, unter dem Strip in Las Vegas liegen. Stellt also ein Team zusammen oder heuert ein Team von Söldnern an, verschiedenste Charaktere, um in dieses abgeriegelte Las Vegas einzudringen, diesen Safe auszuräumen und die 200 Millionen zu bringen, und die kriegen alle ihren Anteil. Dadurch müssen die natürlich durch dieses Zombie-Wasteland, was sich da mittlerweile etabliert hat in Las Vegas, und sie haben nur 96 Stunden Zeit, weil 96 Stunden nachdem sie ihre Mission starten, wird die Atombombe über Las Vegas abgeworfen, und das wollen sie natürlich nicht live miterleben.
Ja, man könnte den Film also auch 96 Hours Zombie Apocalypse nennen.
Stimmt. Also im Prinzip ist es eine Mischung aus so einem Heist-Movie so à la Ocean's 11 mit Zombies. Also Dawn of the Dead meets Ocean's 11 so ein bisschen. Wer die Filme kennt, kann sich eine Mischung daraus vorstellen. Hauptrolle spielt Dave Bautista, den man, wenn man ihn nicht als ehemaligen Wrestler kennt, kennt man ihn zum Beispiel aus den Drax aus Guardians of the Galaxy. Und der spielt aber, hat auch schon in ernsteren Rollen gespielt. Zum Beispiel hat er in Blade Runner 2049 tolle Rolle und sehr große Rolle, also eine der größeren Rollen im Film gespielt. Ist also mittlerweile sozusagen ein ernsthafter Schauspieler.
Und er hat doch auch bei James Bond Spectre, glaube ich, einen der Bösewichte gespielt sozusagen, ne?
Stimmt, der Handlanger.
Sag ich mal, muskelbepackten Leute, mit denen James Bond sich dann auseinandersetzen muss, ja.
Ja, muskelbepackt ist er bei Army of the Dead auf jeden Fall immer noch. Ich finde es geil, irgendwo habe ich gelesen oder irgendwer hat das gesagt, dass seine Körperform immer noch die von einem Dreieck ist, und zwar ein auf der Spitze stehendes Dreieck. Und wenn man den so sieht, das ist halt ein wandelnder Muskelberg. Und ich finde es geil, in irgendeiner Szene bei Army of the Dead sitzen die auf so einem Auto und trinken so ein trinken so in einem Sonnenuntergang ein kühles, ein Kaltgetränk.
Stimmt, ja.
Und reden so miteinander, sitzen aber nebeneinander. Und er oder sie sitzt so schräg hinter ihm und er kann seinen Nacken gar nicht so weit drehen, um sie anzugucken. Er muss immer seinen ganzen Körper drehen, damit er sie angucken kann, weil er so einen Muskelberge hat, die ihn so ein bisschen unbeweglich machen in dem Sinne. Das fand ich sehr witzig. Aber das ist die Handlung von Army of the Dead. Ich hoffe, ich habe es vernünftig zusammengefasst.
Hast du perfekt zusammengefasst. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, dass das natürlich auch ein emotionaler Anker darin sozusagen steckt, dass der Hauptdarsteller, der heißt Scott, Scott Ward, ist ein ehemaliger Kriegsheld aus den sogenannten Zombie-Kriegen, die halt sozusagen eigentlich noch versucht haben, Las Vegas praktisch einfach zu befreien. Und da wurde dann halt am Ende aufgegeben. Und er hat den Verteidigungsminister, glaube ich, das Leben gerettet oder so und arbeitet jetzt aber in einem Diner, weil er in der sogenannten Quarantänezone liegt. Also weil er sozusagen an diesen, also er hat an diesen Kriegen teilgenommen, wie auch so gut wie alle, die an diesem Team dann am Ende sind. Also die haben nicht alle als Söldner, haben nicht alle als Soldaten teilgenommen, aber waren halt auch in Las Vegas zur Zeit, als diese Apokalypse ausgebrochen ist, sind aber nicht infiziert worden, müssen jetzt aber in einer Quarantänezone in der Nähe von Las Vegas leben. Und das ist praktisch so eine Art modernes, also es gibt da einmal so eine Art modernes Flüchtlingscamp, wo halt auch Leute drin sind, die eigentlich nicht ins normale Amerika wieder zurück dürfen, weil man immer noch vermutet, sie könnten eventuell infektiös sein. Also das ist da dann auch noch so. Und da arbeitet dann zum Beispiel auch die Tochter von dem Scott und dann gibt es sich natürlich noch so eine Vater-Tochter-Story, spinnt sich noch so aus. Was man aber vielleicht als deutscher oder Kinozuschauer oder Netflix-Zuschauer, Zuschauerin noch bedenken sollte, ist, Matthias Schweighöfer spielt in diesem Film mit. Und über den werden wir sicherlich auch noch sprechen. Wir haben es beim letzten Mal schon kurz angeteasert. Matthias Schweighöfer spielt nicht nur in diesem Film mit, sondern wird auch ein Prequel zu diesem Film veröffentlichen. Das heißt Army of Thieves. Da geht es praktisch um seine Rolle in diesem Film, wie die nach Amerika kommt. Und das ist auch schon abgedreht. Also das dürfte dieses oder nächstes Jahr auch bei Netflix erscheinen. Und da hat Zack Snyder das Drehbuch geschrieben und eben Matthias Schweighöfer hat die Hauptrolle gespielt und Regie geführt. Genau, und er spielt Dieter, einen deutschen Safeknacker. Also ist auch nicht ganz unwichtig für den Film.
Nee, Matthias Schweighöfer spielt eine der Hauptrollen in diesem Film. Es ist so ein Team, ich glaube, es sind 10 Leute.
Ja.
Und einer dieser 10 Leute, die diesen Raubzug da machen wollen, ist Matthias Schweighöfer in der Rolle des Dieter. Dieter Ludwig heißt sie übrigens. Offiziell, aber ich glaube, dieser Nachname wird im Film nie gesagt. Aber ich fand es lustig, weil ein amerikanischer Film und der deutscheste Name, der den einfiel, war genau. Dieter Ludwig. Niemand in Deutschland heißt wirklich Dieter Ludwig oder niemand in dem Alter von Matthias Schweighöfer heißt noch Dieter Ludwig. Fand ich ein bisschen witzig. Aber letztendlich ist das so ein Team aus, sind verschiedenste Charaktere dabei, immer so ein bisschen Abziehbilder. Jeder hat so seinen einen Trademark.
Ja,
der eine ist genau. Der Safeknacker, der andere ist ein, fand ich auch ganz interessant, ein Zombie-Influencer, der sozusagen bei YouTube oder so sozialen Medien coole Zombie-Kills hochlädt und
stimmt,
so.
Stimmt, ja.
Dann gibt es die Hubschrauberpilotin, es gibt Dave Bautista, es gibt die Tochter von diesem Scott. Dann gibt es noch einen Government-Typ, sag ich jetzt mal, Government, obwohl der ist gar nicht von der Regierung.
Nee, der aber wird so von diesem Casino-Besitzer mitgebracht. Also der sollte sich, kennt sich angeblich total gut aus in dieser Zombie- in dieser Zombie-Metropole Las Vegas und deswegen soll er mitkommen. Und natürlich ist das ein bisschen verdächtig. Ja.
Ja, aber es gibt auf jeden Fall so ein Team, also ist im Prinzip wie bei Ocean's 11 auch
oder
bei den Oceans-Filmen. Es gibt so ein Team aus unterschiedlichen Charakteren, die diesen Raubzug machen. Aber jetzt ist ja die Frage, Lukas, was halten wir denn davon? Was hältst du davon?
Ja, also vielleicht sagen, wir können ja beide mal so sagen, was wir so insgesamt von dem Film halten und dann können wir ja noch mal so ein bisschen gucken, was haben wir so Negatives und Positives zu berichten. Und ich würde sagen, nachdem ich den Film geguckt habe, war ich total selig. Also ich war sehr zufrieden mit dem Film, nachdem ich ihn geguckt habe und war sogar ein bisschen hyped, muss ich sagen. Und das lag vor allem daran, dass dieser Film einfach, man sagt immer so auf Neudeutsch, so ein Big Scale hat. Also der Film ist einfach, hat ein ganz großes, ich weiß gar nicht, ob er so ein großes Budget hatte, aber er ist auf jeden Fall ein Film, der sehr, sehr wertig aussieht, also der wirklich ein großes Produktionsdesign hat, was toll aussieht, der richtig viele schöne Actionsequenzen hat, in denen ordentlich mal ordentlich geballert wird und ordentlich gemetzelt wird. Und wann hat man das in dieser Corona- und Kinoabstinenten Zeit mal gesehen? Der große Höhepunkt des letzten Jahres im Blockbuster-Kino war Tenet und der war natürlich auch noch ein ganz anderes Format an Film, aber sozusagen Army of the Dead ist nach Tenet der erste Film und vielleicht auch einfach nur der zweite Film überhaupt in den letzten 14 Monaten, der wirklich als Popcorn-Blockbuster beschrieben werden kann. Und das habe ich einfach so vermisst, dass ich einfach nur total glücklich war, diesen Film gesehen zu haben, weil er einfach so ein bisschen Hirn aus, ein bisschen Snacks und dann einfach richtige Schauwerte genießen. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Also Spaß gemacht ist vielleicht die beste Beschreibung. Es hat mir Spaß gemacht, diesen Film zu gucken. Und bei dir?
Ja, mir ging es in dem Sinne genauso, dass ich auch dachte, endlich mal, ich habe das auch sehr, sehr, sehr vermisst, so einfach mal so ein Bombastfilm zu sehen, wo einfach nur so ein High-Concept, einfache Prämisse und dann einfach Action drauf los. Sowas habe ich auch sehr vermisst. So das, was man auch einfach so manchmal als Blockbuster bezeichnet, was sonst alle zwei Wochen im Kino lief, gab es jetzt lange nicht und ist auch immer noch was anderes, ob man es zu Hause guckt. Und seit Tenet so einen Film hat man auch nicht gesehen. Und das hat mich auch einfach gefreut, dass ich sowas mal wieder sehen konnte, wo halt so eine Leute da reingehen und ein Casino ausräumen wollen und dann ein paar Zombies niedermähen. Und wer den Trailer gesehen hat, weiß, dass auch ein Zombie-Tiger kommt und so und ein Zombie auf dem Pferd reitet mit Maschinenguns und so. Das ist auch einfach was ich einfach irgendwie vermisst habe in gewisser Weise. Ich muss es jetzt nicht jede Woche sehen, aber so nach 14 Monaten dachte ich so, ja, ich könnte jetzt schon mal so ein Action-Feuerwerk mal wieder gebrauchen.
Ja.
Das hat mir sehr gefallen und das habe ich gebraucht und das ist schön, dass ich das bekommen habe, auch wenn es nur auf dem Fernseher war.
Darf ich dich mal gleich, bevor wir noch ins Detail gehen, fragen, was hältst du denn von Matthias Schweighöfer in diesem Film? Weil das jetzt natürlich irgendwie, das doch fand ich war damals sehr überrascht, als ich ihn da plötzlich gesehen habe, weil ich dachte, okay, das ist jetzt schon ein Film, gut, da spielen sonst nicht so viele bekannte Schauspieler mit. Also ich glaube, der Casino-Besitzer ist einer der bekannteren und natürlich ist Dave Bautista bekannt, Zack Snyder selber ist bekannt. Aber ansonsten sind da auch viele eher unbekanntere Gesichter. Da ist man trotzdem aber ein richtig großer, einfach auch groß beworbener Film. Es ist natürlich schon verwunderlich, dass da plötzlich ein Matthias Schweighöfer auftaucht. Und dann auch noch in einem Zombie-Genre-Film, obwohl er ja in Deutschland so gut wie nur Komödien macht. Also der Film ist auch, Army of the Dead ist natürlich auch eine Komödie in gewisser Weise oder ja, vielleicht nicht Komödie, aber halt was so Blockbuster ausmacht. So amerikanische Blockbuster haben ja in der Regel immer so ein bisschen Gags und so ein bisschen locker, leichte Teamchemie. Aber wie fandest du den Matthias Schweighöfer in dieser Rolle?
Ja, ich finde es erstmal interessant, dass Matthias Schweighöfer da, als ich das gelesen habe damals, dachte ich auch so, interessant, ja, Matthias Schweighöfer, der ist ja hier in Deutschland, hatte ja schon so seinen Ruf. Ich fand ihn aber sehr cool in dem Film. Ich fand seine Rolle, das geht jetzt schon ein bisschen ins Detail, aber ich fand seine Rolle eine der coolsten in dem Film. Er macht im Prinzip nicht so viel anderes, als er in vielen deutschen Komödien auch macht. Es ist jetzt keine romantische Komödie, deswegen ist schon was anderes, aber er ist schon so ein bisschen dieses zappelige, klamaukige und dieses aufgedrehte, ein bisschen verrückte. Das ist schon so typischer Matthias Schweighöfer, aber es passt in diesem Film sehr gut, weil er eine ganz gute Chemie hat mit den Leuten, mit denen er da immer, mit denen seine Figur interagiert. Es ist auch, das ist glaube ich, weswegen ich es diesmal cool fand, es ist nicht so, dass er die ganze Zeit im Mittelpunkt steht, wie bei so, ich sag mal in Anführungszeichen, Matthias Schweighöfer-Film, dass es nicht die ganze Zeit nur dieses Gezappel ist und nur sich darum dreht und dann, dass einem das irgendwann so ein bisschen auf die Nerven geht. Es ist halt hier wohl dosiert, es passt gut rein und es überlagert aber nicht den ganzen Film. In diesem Film passieren ja noch tausend andere Dinge, es steht gar nicht so im Mittelpunkt. Von daher ist es sehr auflockernd und ein schlechter Schauspieler ist der nicht, finde ich. Er spielt die Rolle sehr cool. Und die Figur ist auch sympathisch und Matthias Schweighöfer ist einfach auch als Mensch oder als Person sehr sympathisch, finde ich, und sehr charismatisch.
Ja.
Man kann über seine Filmauswahl dann manchmal sprechen oder seine Rollenauswahl, aber ich fand das sehr, sehr cool und es war eine der coolsten Rollen in diesem Film, muss ich wirklich sagen.
Ja.
Hätte ich vorher auch nicht gedacht, dass ich sowas sage, aber Gerne.
Ja, kann ich nur hundertprozentig zustimmen. Ich finde es zum Beispiel total lustig in dem Film. Er ist ja so ein bisschen der Typ, der so ein bisschen Safe-Knacken als seine Kunst praktisch begreift. Also wie sein, als wäre das so sein Gemälde, so ein Safe. Und er würde den dann knacken, als würde er irgendwie ein Kunstwerk. Und das macht er auch cool mit so einer gewissen. Also der ist da so ein bisschen weird drauf, ein bisschen so nerdig unterwegs und natürlich ein kleiner Spattel dazwischen den ganzen muskelbepackten Leuten. Das wird aber gut ausgespielt und ich finde es zum Beispiel geil, es gibt voll viele Szenen in diesem Film, wo er so laut, so plötzlich so losschreit, so richtig hoch und laut. Und das fand ich doch immer wieder ziemlich lustig, wenn das passiert ist, wenn er sich so erschrocken hat. Hat mich irgendwie gefreut, einfach dieser Sound von seinem seinem lauten Losschreien fand ich immer schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ja.
Ja, ich finde es lustig, das habe ich mich vorher gefragt. Er synchronisiert sich ja selber in dem Film, ist ja irgendwie auch logisch. Finde ich aber irgendwie immer so ein bisschen, ich habe kurz gebraucht, weil man ist diese Stimme von Matthias Schweighöfer gewohnt. Die Lippenbewegung passt aber gar nicht zu dem, was Matthias Schweighöfer sagt, weil er im Original natürlich auf Englisch spricht, auch mit dem deutschen Akzent. Ja. Aber ich fand es dann irgendwie. Dieses Synchronisierte, da fällt einem das dann doch auch einmal auf. Und ich fand's, ist dir auch aufgefallen, er sagt in der einen Szene das Wort Götterdämmerung, weil dieser Safe irgendwie so genannt wird. Ja. Er sagt das ganz merkwürdig.
Ja, das stimmt. Er nuschelt aber das so ein bisschen hin, ja, das ist richtig.
Ja, also so würde, glaube ich, gar kein normaler Muttersprachler in Deutsch das Wort aussprechen, aber Kleinigkeiten, ist nicht schlimm. Ja. In dem Sinne, das ist einer der unterhaltsamen Aspekte dieses Films gewesen. Kann man nicht anders sagen.
Wollen wir es mal so machen? Wir verraten einfach jetzt mal den Zuhörern. Ich glaube, ich fand den Film ein bisschen besser als du. Wollen wir es mal so ein bisschen so machen? Du sagst ein paar positive Aspekte, die dir aufgefallen sind, auch wenn du vielleicht auch ein paar mehr Kritikpunkte hast als ich. Und ich sage ein paar Kritikpunkte, auch wenn ich vielleicht eigentlich ein bisschen mehr Pro als Contra hätte, damit man das mal so ein bisschen guckt, ob wir uns da vielleicht sogar überschneiden.
Gerne. Ich kann dir direkt anfangen. Ja. Also ich fand die Rolle von Matthias Schweighöfer cool.
Ja.
Die Figur und ihn. Dann, wer den Trailer kennt, weiß es, ich fand diesen Zombie-Tiger geil. Der taucht auch gar nicht so viel auf, aber fand ich geil, das war so Guilty Pleasure-mäßig. Ein Zombie-Tiger ist irgendwie cool. Ich hätte auch einen normalen Tiger gefeiert.
Das soll der Tiger von Siegfried und Roy sein. Das finde ich auch noch geil. Das sagen die. Das ist Valentine, der Tiger von Siegfried und Roy.
Stimmt. Das fand ich ganz geil. Teilweise hat er geile Action, Slow-Motion-Szenen, das ist so typisch Zack Snyder, das hat er hier auch wieder cool hingekriegt. Wenn die Action dann irgendwann losgeht, sieht es einfach cool aus. Der hat ein geiles Intro, also das Intro, wo dieser Militärkonvoi gestoppt wird und dieser Zombie ausbricht, ganz sozusagen bevor der Vorspann überhaupt einsetzt, fand ich ziemlich cool. Ich fand den Vorspann, ich weiß gar nicht, ob Zack Snyder schon mal einen Film gemacht hat, der nicht so eine geniale Montage als Vorspann hat mit so einem, eigentlich ist das ja immer so ein Musikvideo-Ding.
Ja,
das kann er wirklich gut und das hat er auch hier wirklich gut gemacht. Zu einem Cover von Viva Las Vegas hat er dann innerhalb von 3-4 Minuten oder so den Zusammenbruch der Zivilisation in Las Vegas und die Zombie-Bekämpfung in Las Vegas und wie Las Vegas dann verlassen und abgeriegelt wird, hat er sehr schön und auch sehr lustig und unterhaltsam, wie in so einem Musikvideo.
Ja.
Und alle Las Vegas-Klischees hat er da ganz geil mit Zombie-Klischees vermischt. Schon ziemlich gelungen. Das war richtig cool. Generell ist der Einsatz von Musik ganz gelungen in dem Film, aber auch das ist so ein Ding, was Zack Snyder einfach wirklich gut kann. Und insgesamt, was mir wirklich gefallen hat, wenn die Action dann losgeht und wenn dieser Film sich da auf seine Prämisse einlässt, dass er jetzt einfach ein Heist-Movie ist mit Zombie-Geballer in verlassenen Las Vegas, dann ist das teilweise auch einfach ein großer Spaß gewesen, das sich anzugucken.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Wenn ich noch kurz zwei Sachen dazu hauen darf, ich fand, es ist ja tatsächlich in diesem Film jetzt so, dass die Zombies tatsächlich eine eigene Subhandlung bekommen. Das kann man mögen oder auch nicht, denn die Zombies sind in diesem Film eben nochmal ein bisschen was anderes, als Zombies normalerweise sind, denn sie haben eine gewisse Intelligenz. Und zumindest manche von ihnen. Und das ist ganz interessant gemacht. Und da finde ich dann auch, da fand ich zum Beispiel so Setpieces, als die Zombie-Königin und König auftauchen und so, schon echt toll. Aber es gibt ein Setpiece, was für mich vollkommen heraussticht und was ich richtig, richtig gut fand. Da wollte ich dich mal fragen, ob du das auch gut fandest. Und zwar ist es das, wenn sie das erste Mal unterhalb eines Casinos sozusagen ihren Weg sich bahnen und dann auf eine Horde von hunderten Zombies treffen, die aber scheinbar schlafen und sich praktisch durch diese Zombies durchmanövrieren müssen, ohne ein Geräusch zu machen oder denen zum Beispiel zu doll mit einer Taschenlampe ins Gesicht zu leuchten, damit die natürlich nicht aufwachen. Und diese ganze Setpiece und wie das dann am Ende auch ausgeht, das will ich jetzt nicht spoilern, das fand ich schon richtig stark und das fand ich auch richtig, richtig spannend gemacht und einfach eine geile Idee. Das hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Das war, ist, glaube ich, mein neben dem Intro, glaube ich, meine Lieblingsszene aus dem Film vielleicht.
Ja, ich weiß, welche Szene du meinst. Ich fand die auch ziemlich cool.
Ja.
Stimmt.
Also das wollte ich nur sagen. Und jetzt würde ich noch, ja, ich kann mal ein paar Sachen sagen, die nicht so gut sind. Also, was nicht so gut ist, ist vielleicht für manche die Länge. Mich persönlich hat sie beim ersten Mal gucken nicht so gestört, aber der Film ist 2,5 Stunden lang. Das ist bei bestem Willen für diese Handlung, die doch eine gewisse Stumpfheit nicht verstecken kann, sag ich mal so, doch sehr strapaziös. Das nervt jetzt beim ersten Mal gucken, finde ich nicht, wenn man sich drauf einlässt, aber der Film wäre sicherlich besser geworden, wenn er kürzer gewesen wäre, sagen wir es mal so. Da gibt es schon Momente, auch gerade am Anfang. Ich glaube, wenn man da nicht vorher gedacht hätte, oh, endlich mal wieder so ein Kinofilm, dann hätte man gedacht, Alter, dauert das hier lange, bis es richtig zur Sache geht. So, das fand ich tatsächlich negativ. Und es ist natürlich schon so, dass dieser Film auch wieder zwar eine gewisse Rundheit in der Handlung hat, aber gerade alles, was die Figuren sagen, ist in der Regel nicht ganz so peinlich wie zum Beispiel in anderen Filmen. Also wie zum Beispiel bei Justice League gab es auch ein paar ganz schlimme Dialogzeilen. Die gibt es hier auch ein paar Mal, aber die sind nicht ganz so schlimm. Aber prinzipiell sind die Dialoge und die Personen einem eigentlich egal. Das muss man einfach so sagen, finde ich. Es gibt keinen wirklichen emotionalen Anker, den man hätte einbauen können, sage ich jetzt mal so, wenn man ein bisschen mehr Bock dazu gehabt hätte, um es mal einfach so zu sagen. Und das führt natürlich dazu, dass das ein Riesenspektakel ist und auch richtig Spaß macht. Aber ich habe mich dann schon manchmal gefragt, warum muss man dann sogar so ein bisschen Social Commentary und so einbauen mit diesen Flüchtlingscamps und so, wenn man da doch nie so richtig reingehen will in die Tiefe. Warum überlegt man sich dann nicht einfach was Simpleres, sage ich mal so. Und das kann man sicherlich kritisieren und da könnte der Film sicherlich ein besserer Film sein, als er ist, sage ich mal so. Das sind vielleicht zwei, drei große Kritikpunkte. Ja.
Ja, kann ich nur zustimmen. Also das sind auch so Sachen, wo ich dachte, ich hätte mir halt gewünscht, dieser Film hat so eine coole Prämisse und ist so ein All-Out-Action-Fratzengeballer, dass er sich aber einfach sozusagen denkt, ja, ich mach das jetzt und man braucht ja gar nicht drüber nachdenken, ob das jetzt irgendwie, wie viel Sinn das alles macht. Das ist ja auch, ich meine, das ist ein Zombie-Film, ne?
Ja.
Aber dass er sich einfach da reinstürzt und ein bisschen Spaß hat in dieses Konzept und nicht dann unterwegs, der wirkt dann halt so ein bisschen ausgefranst, weil der immer wieder wird das unterbrochen. So, jetzt ist hier Zombie und jetzt schießen wir uns den Weg frei und jetzt räumen wir den Safe aus und es dauert, weil immer wieder wird das unterbrochen von so Charaktermomenten, die es aber überhaupt nicht gebraucht hätte, weil die auch nicht gut sind oder von ich baue hier nochmal eine lustige Idee an, ich baue hier nochmal was eigentlich, dann wird immer zwischendurch was so angedeutet, so nebenbei, was aber nie wieder aufgegriffen wird und da dachte ich schon irgendwann so, meine Güte.
Ja.
Ich fand den jetzt, also der kam jetzt auch nicht so langwierig und lang vor, weil der war schon unterhaltsam und so, aber wenn man überlegt, dass der halt 150 Minuten fast geht, also 2,5 Stunden, für so eine, das hätten noch 90 Minuten getan, habe ich irgendwann gedacht, so nach dem Motto, stell dir ein Team zusammen, renn nach Las Vegas, bevor die Atombombe explodiert und räumt den Safe aus und bekämpft zwischendurch Zombies, dafür hätte es das nicht gebraucht. Und die Szenen, wo es dann darum geht, dass dann zwischendurch die Charaktere noch irgendwelche Sachen mit sich rumschleppen, die dann so nach 2 Stunden droppt das dann jemand so, ah, aber ich habe das nur alles nur deswegen getan und dann ist er tot.
Genau.
Da dachte ich mir so, Mensch, das wäre nicht nötig gewesen. Und dann wird noch, ich fand es ein bisschen schade, es wird, Spoiler, das mit der Kettensäge wird am Anfang so geil angeteasert und dann wird diese Kettensäge, dann taucht es nie auf. Dachte ich schon, Mensch.
Ja, genau.
Also geh doch einfach voll rein und sag hier, komm, Zombie-Gedöns. Also die Charaktere sind einem egal, das ist, der Film ist schon sehr vorhersehbar, das ist prinzipiell nicht so schlimm, aber zum Beispiel dieser Typ, der da mitgeschickt wird als Agent von dem Casino-Typ, der ist von Anfang an, du das denkst, ist wirklich das ist krass, der, ja. Also das ist der geborene Verräter, so wie der angelegt wird, die Figur, und du weißt von dem ersten Satz an, den er sagt, ja, okay, du, er ist ein Verräter, also so, ja, gerade diese Charaktermomente haben für mich überhaupt nicht so gezündet oder funktioniert. Das tun sie in vielen solchen Filmen, ist das immer klischeehaft.
Ja, ja, genau. Mhm.
Aber ich finde es interessant, zum Beispiel hat Zack Snyder gesagt, er hat sich auf Aliens, also den zweiten Aliens-Film, mhm, den James Cameron, der ja auch so ist, dass er so ein Actionfilm ist.
Ja, und der geht doch auch so, die müssen doch in diese eine Basis und da praktisch die erforschen, ne? Das ist ja auch so ein bisschen so, ja, ja.
Ja, also das Konzept ist sehr, sehr ähnlich. Er hat gesagt, das war die Inspiration und man merkt das sehr, weil es schon sehr ähnliche Filme sind von Arte. Aber es ist, ich dachte so, er hat Aliens geguckt und Aliens ist wirklich ein guter Film, ein richtig guter Film.
Ja.
Und hat aber, das Einzige, was er sich gemerkt hat, außer von der Action und der Prämisse, sind die One-Liner.
Ja.
So, er hat sich von den Charakteren und den Dialogen hat er nichts von, er hat ja gedacht, ey, das, gab es da überhaupt Gespräche bei Aliens? Nee, nee. Da gab es doch diesen coolen One-Liner und den nehme ich jetzt, den benutze ich jetzt eigentlich auch hier für Army of the Dead.
Ja.
Das fand ich so ein bisschen schade, weil dann ist es halt irgendwann bei Army of the Dead, da dachte ich so, oh, das ist doch jetzt nicht, das tut doch nicht Not, dass dann irgendeine Figur sagt, ja, ich bin doch hier nur so mitten im Kampf, ja, ich bin nur mitgekommen, weil ich dachte, die Liebe zu dir hat noch eine Chance.
Und
ich
ja, dachte, ja, sowas, genau, das meine ich halt. Das ist halt peinlich und
das hält den Film dann 5 Minuten lang auf und du denkst, ja, aber es geht doch darum, dass sie jetzt da rauskommen aus diesem Tunnel oder so. Das fand ich ein bisschen schade. Und ich fand auch die Figur von dieser Tochter, die hätte es überhaupt nicht gebraucht. Die macht eine Nebenhandlung auf, die dann eine Viertelstunde einnimmt und am Ende nochmal so zur Seite führt, in die Nebenhandlung. Die es überhaupt nicht gebraucht hätte, die überhaupt nichts beiträgt. Und das fand ich... Und dieser Konflikt, in Anführungszeichen, der da angelegt ist in den Charakteren, der ist auch wirklich oberflächlich. Und das finde ich sehr schade, weil eigentlich fand ich, das stört das auch bei so einem Film nicht. Das stört mich auch ja bei anderen Actionfilmen gar nicht. Fast and Furious kann man ja auch so genießen, obwohl das genau die gleichen Sachen sind.
Genau.
Aber dass dann so dieses Tempo immer rausgenommen wird und das dann auf 2,5 Stunden ausgewalzt wird. Also was mich wirklich... Army of the Dead ist viel zu lang. Und alles, was Zack Snyder kann, geht hier immer so ein bisschen unter, weil er dann zwischendurch Sachen einbaut, die er cool findet, aber nicht richtig durchdacht hat oder nicht weiter aufgreift oder die aus irgendwelchen Gründen drin sind, ohne dass die aber richtig gekonnt da reingebaut sind.
Ja, ja.
Ist jetzt auch Nitpicking, was ich hier mache. Ich will den Film auch nicht zerreden.
Nee, aber es ist so, es gibt ein paar Dinge einfach in dem Film, die muss man entweder dann gut machen oder halt ganz lassen. Genau, also man hätte sich halt voll reinlehnen können darin, dass es einfach ein Hirn aus Action, Zombie, lustiger Film und das hätte man dann noch ein bisschen doller machen müssen. Also da hätte man sich an anderen Stellen nicht zu ernst nehmen müssen, sage ich mal so. Genau. Auf jeden Fall, das finde ich auch. Das kann ich vollkommen unterschreiben und ich finde zum Beispiel auch, dass der Film als Heist-Movie von der Prämisse cool ist, aber als Heist-Movie nicht wirklich gut ist. Also als Zombie-Action-Film ist der Film gut, auch richtig gut, finde ich sogar. Aber das Heist-Movie-Ding, wurde auch ein bisschen verschenkt. Da hätte man noch ein bisschen was Clevereres mitmachen können, sage ich mal. So, sobald die unten bei dem Safe sind, ist es eigentlich relativ klar, der Dieter stellt sich da hin und knackt den Safe. So, und da passiert aber nichts. Zum Beispiel bei Ocean's 11 gibt es diese geniale Szene, wo sie sich immer ausmalen, wie sie es machen könnten. Und das ist zum Beispiel so eine ganz grandiose Szene, wo man dann auch am Ende sogar einen kleinen Twist hat. So, und der Film hier hat natürlich gar keine Twists letzten Endes. Der hat am Ende dann, sag ich mal, Sequel ist ein Sequel ist möglich, ja, also am Ende ist die Handlung nicht ganz vorbei, aber der hätte hier und da vielleicht noch einen kleinen Twist haben können, dann wäre es noch spannend gewesen. Aber ja, wie fassen wir das jetzt zusammen vielleicht?
Das ist ein unterhaltsamer Zombie-Spaß, der aber ein bisschen, der nichts Besonderes ist, der dem Genre nichts hinzufügt, finde ich. Das ist ein guter, unterhaltsamer Actionfilm, der aber in der Masse und in seiner eigenen Lauflänge so ein bisschen untergeht, finde ich.
Genau, aber hier könnte man jetzt sagen, vielleicht im Gegensatz zu dem, was wir letzte Woche gesagt haben über sowas wie Justice League oder auch Batman wie Superman, dieser Film lohnt sich durchaus zu gucken. Also das ist wirklich, wenn man darauf Lust hat und daran Spaß findet, lohnt es sich, diesen Film zu sehen, oder?
Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Den kann man sich angucken. Das ist auch total tolle Unterhaltung, wenn man den guckt. Aber es hat schon bessere Sachen. Also es gibt Besseres. Ich will jetzt hier aber auch nicht so tun, als wüsste ich alles besser und wäre so ein Kritiker, der es hinterher immer besser weiß.
Das musst du hier also ja kann nicht man laut sich angucken. Sagen. Ja, genau.
Der ist unterhaltsam, aber ich hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, muss ich sagen.
Und es wird aber definitiv, das hattest du auch schon mal angedeutet, hast du mir schon mal geschrieben, er wird sicherlich beim Goldenen Lauch in gewisser Weise eine Rolle spielen, weil er eben so geniale Einzelmomente hat, ne? Also so, die ja auch beim Goldenen Lauch immer prämiert werden, sowas wie beste Montage, da spielt er bestimmt eine Rolle in der Auswahl oder solche Sachen, ne?
Ja, und ich fand den Trailer auch einfach geil, muss ich sagen. Der Trailer ist schon ziemlich geil.
Ja, ja.
Jetzt unabhängig vom Film. Ja, also der taucht auf. Bisher gab es ja, habe ich dieses Jahr auch noch keinen neuen Film geguckt, der überhaupt ein großer Actionfilm war. Von daher spielt er bisher in der Kategorie sehr alleine und hat wenig Konkurrenz. Mal gucken, was noch so kommt.
Okay, ja, das nehmt das mal mit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sagt uns, schreibt uns ruhig eure Meinung zu dem Film. Vielleicht habt ihr ihn schon gesehen. Und hoffentlich könnt ihr dem ein bisschen was abgewinnen. Und wenn das gar nicht euer ist, dann lasst am besten die Finger davon. Aber wir sprechen ja gleich noch einen zweiten Film. Vorher haben wir aber natürlich noch unsere
5 Fragen für ein Halleluja.
So, ich stelle dir mal die erste, Jano. Mal gucken. Das hat natürlich auch alles bei mir jetzt so ein bisschen was zu tun gehabt mit den beiden Filmen, die wir heute besprechen. Und zwar habe ich als erste Frage an dich. Wo habe ich denn die Fragen? Ach so, hier. Welchem Film, das war jetzt ein bisschen angelehnt an Army of the Dead, bei welchem Film besteht der größte Unterschied zwischen Coolness und Dummheit?
Ich habe die Frage einfach mal sehr positiv aufgenommen, positiv versucht zu beantworten, weil Dummheit bedeutet ja nicht immer gleich, es ist ein schlechter Film. Sonst würde ich ja keinen Michael Bay oder Zack Snyder Film toll finden. Und dann habe ich gedacht, welcher Film ist wirklich eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, richtig Hirn aus, aber ich finde ihn trotzdem richtig, richtig geil und cool. Da ist mir erst Face-Off eingefallen.
Ja.
Im Prinzip trifft es jeden Michael Bay Film, manche davon sind einfach scheiße dann. Dann dachte ich The Rock, aber es gibt noch einen Film, der mehr als The Rock oder Face-Off eigentlich so richtig doof ist und den ich aber noch ein bisschen geiler finde als Face-Off, Con Air. Ich weiß, du liebst den auch.
Ja.
Wenn man sich überlegt, Con Air ist so absurd und bescheuert und eigentlich so cheesy, aber der macht so heftig viel Spaß und ist auch so cool. Also der ist auch einfach cool, dieser Film.
Ja.
Also meine Antwort, lustigerweise spielt bei The Rock und Con Air beides mal Nicolas Cage die Hauptrolle.
Das ist auch so ein der, Muster, glaube ich.
Ja, und Nicolas Cage tendiert ja auch immer zwischen cool und dumm. Ja, also meine Antwort ist Con Air / The Rock.
Okay, Con Air, übrigens ein Film mit der genialen Prämisse, wo ein komplettes Flugzeug voller der schlimmsten Schwerverbrecher des Landes in ein Flugzeug gepackt werden. Und natürlich geht das nicht gut. Und dann kommt es zu einer Flugzeugentführung. Ein sehr geiler, lustiger Action-Film, der auch natürlich irgendwie eine Komödie ist.
Ja, der ist so heftig unterhaltsam und cheesy, auf so eine geniale Art cheesy. Ich liebe den. Okay, Lukas. Es kommt ja dieses Jahr im Kino wieder, kommt ja Mortal Kombat noch raus, vielleicht angeblich.
Ja, stimmt.
Und bisher gibt es ja praktisch keine einzige Videospielverfilmung, die wirklich gelungen ist.
Ja.
Deiner Meinung nach, welches Videospiel sollte denn nochmal verfilmt werden?
Ja, ich gebe eine ganz schnelle Antwort und eine ein bisschen längere. Eigentlich wäre ich für Warcraft, weil ich habe das, also ich meine jetzt gar nicht World of Warcraft, sondern ich meine das, also World of Warcraft ist ja prinzipiell das Gleiche, aber die basale Story kommt ja von Warcraft 1, 2 und vor allem Warcraft 3 mit der Erweiterung The Frozen Throne. Diese Spiele sind ja so eine Art Age of Empires-Verschnitt, die aber eine relativ geile Kampagne haben, wo man immer eine Person spielt. Und da gibt es so einen Typen, der heißt Arthas. Und diese Story wäre eigentlich das neue Game of Thrones, wenn man das geil machen würde. Es gab ja schon einen Warcraft-Film, der leider mittelmäßig war. und auch von der Ästhetik her irgendwie ja sehr an den Videospielen angelehnt war, aber das hat mir gar nicht so gefallen. Aber die Fantasy-Story hinter Warcraft mit den Orks und auch Untoten und Arthas, der hin und her gerissen ist zwischen der Macht, die sein Vater ihm praktisch vererbt als König und so weiter, ist eigentlich eine mega interessante Fantasy-Story und würde sich auch für eine Fantasy-Reihe total eignen, die einfach eher so in der Richtung Herr der Ringe praktisch verortet ist. Okay, das war jetzt schon lang, deswegen nur noch kurz. Eigentlich wäre ich dafür, The Last of Us zu verfilmen. The Last of Us ist definitiv das beste Computerspiel oder Videospiel, was ich je gespielt habe. Es ist ja eine düstere Zombie-Dystopie. Und es ist selber als Spiel schon so filmisch angelegt, dass man eigentlich nicht mehr viel machen muss. Es hat geile moralische Fragen, es hat geile Dialoge schon in dem Spiel. Also vielleicht könnte man auch sagen, warum sollte man das überhaupt noch zu einem Film machen? Aber da ist auf jeden Fall Premium-Material auch für wirklich ein geiles Horror-Drama. Ja, jetzt habe ich schon wieder zwei Antworten gegeben. Es tut mir so leid.
Ja, macht nichts. Ich auch. Also von daher ist das nicht schlimm.
Okay, danke. Als nächste Frage, Jano, wo wir gerade schon bei Nicolas Cage waren. Was ist die beste Form von Overacting, die du jemals gesehen hast? Und Overacting meint eben, dass das Schauspiel von einer Person nicht so realistisch sein soll wie möglich, sondern einfach so total überspitzt ist und übertrieben.
Ja, ich verstehe jetzt nicht, wieso du von Nicolas Cage da drauf kommst, aber okay. Nein, es ist natürlich so, eigentlich könnte man Nicolas Cage in fast jeder Rolle nehmen. Aber irgendwie will ich das nicht, weil irgendwie finde ich es auch toll. Irgendwie liebe ich deswegen auch Nicolas Cage.
Ja.
Dann habe ich gedacht, naja, Jim Carrey ist nicht so meins, der tendiert ja auch mal dazu, so völlig auszurasten. Das passt aber auch manchmal ganz gut. Ich habe dann gedacht, wo hat es mich wirklich genervt und wo war es einfach auch eine scheiß Leistung, hat den Film kaputt gemacht. Hayden Christensen in Star Wars Episode 2 und 3 fand ich wirklich, ging mir wirklich richtig auf den Sack und ist auch so, also ist jetzt nicht Overacting so wie Nicolas Cage, aber schon völlig übertrieben und unglaubwürdig und das ging mir schon sehr auf die Nerven, dieses. Ja, das war so drüber. Ja, deswegen, ich kann in dieser Kategorie kann ich Nicolas Cage nicht nehmen, weil es zwar eigentlich komplett durcheinander ist, aber irgendwie liebe ich das.
Ja, aber dann ja, darfst Lukas. Du jetzt gleich hinterher. Nee, warte, du darfst jetzt gleich hinterher hauen. Ich hatte ja noch die Gegenfrage. Wo ist, hat dir das am meisten gefallen, Overacting?
Ja, da dachte ich erst so, welche Filme finde ich geil? Wo es ein bisschen übertrieben ist und dachte so, Al Pacino tendiert dazu, in Scarface liebe ich Al Pacino.
Stimmt,
ja. Leon der Profi, Gary Oldman als Bösewicht in Leon der Profi ist auch völlig drüber, aber mega geil. Aber dann, es kann eigentlich nur Nicolas Cage in Wicker Man sein. Das ist zwar eigentlich ein Scheißfilm und Kacke, aber Nicolas Cage ist so am Overacken, dass der das ist, was diesen Film irgendwie nicht rettet, aber warum ich diesen Film irgendwie unterhaltsam fand. Das gleiche gilt eigentlich für Tommy Wiseau in The Room, aber dieser Film ist ein Enigma. Also bei The Room ist alles durcheinander und dumm und drüber und völlig kaputt und schlecht.
Ja.
Und deswegen aber wieder unterhaltsam. Deswegen nicht Al Pacino, nicht Gary Oldman. Es ist Nicolas Cage in Wicker Man für mich. Weil das einzig Gute an diesem Film ist, dass Nicolas Cage völlig am Overacten ist.
Ja, wir können nur empfehlen, sowohl die Nostalgia-Kritik zu diesem Film oder auch einfach eine Zusammenfassung der besten Nicolas Cage-Filme aus The Wicker Man ist einfach sehr unterhaltsam. Ja.
Ja, jetzt habe ich mich so aufgeregt über Scheißfilme und Lukas, welchen Filmcharakter findest du scheiße? Jetzt darfst du auch richtig wütend werden.
Ja, da muss ich ja zum Beispiel sagen, dass ich nicht so richtig, ich war mal so ein bisschen fies drauf und habe geguckt, welchen Filmcharakter finde ich scheiße, den alle irgendwie cool finden oder den viele cool finden. Und ich muss zum Beispiel sagen, ich bleibe jetzt einfach mal total im Blockbuster-Kino. Ich finde Thor scheiße. Ich finde Thor einfach nervig. Ich finde Thor ist ein bisschen lustig, aber Thor ist meines Erachtens ein total bekloppter Superheld, weil er so eine Art Unsterblichkeit, er ist ein Gott. Also das ist für mich nicht das, was... Also für mich sind Superhelden normale Menschen, die über sich herauswachsen, entweder weil sie ein besonderes Gadget haben oder weil sie eine besondere Fähigkeit bekommen. Aber Thor, ich finde den, was heißt scheiße, so richtig aufregend, aber ich finde alle seine Filme, die ich geguckt habe, blöd. Ich finde auch den dritten nicht so gut, auch wenn der sehr gehypt wurde damals. Ich mag den in The Avengers irgendwie nicht so richtig. Also immer, wenn Thor irgendeine Storyline hatte in den Marvel-Filmen, da habe ich gesagt, ach komm, jetzt kann ich mir auch kurz was zu trinken holen oder so. Deswegen, es gibt bestimmt schlimmere Filmcharaktere, aber der ist mir einfach so direkt eingefallen, dass ich denke, den könnte man auch gut und gerne streichen. Dann wird das Ganze ein bisschen spannender werden, weil nicht einer irgendwie was Überragendes kann, wo niemand was gegensetzen kann. Mir hat auch diese ganze Welt nicht gefallen, da irgendwie im Olymp, nee, nicht Olymp, wie heißt denn das da nochmal? Nicht Valhalla, sondern irgendwie, wie heißt denn diese Stadt nochmal? Ich komme da gerade nicht drauf. Ja, halt die nordische, das nordische Pantheon, wenn man so will. Hat mich alles irgendwie nicht gekriegt und hat mich dann auch eher genervt.
Ja. Das ist mal eine unpopuläre Meinung. Das finde ich ja ganz interessant.
Es tut mir leid, aber Spidey rules. Ihr wisst ja, ich bin ein Spider-Man-Fan.
Du meinst übrigens die Welt, die du meinst, ist übrigens Asgard.
Ja, Asgard, genau. Asgard, richtig.
Ja, das finde ich ja sehr interessant. Unpopuläre Meinung finde ich ja cool. Finde ich cool. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass du Thor sagst. Also ich bin jetzt auch kein großer Thor-Fan, aber geil. Das hat mich überrascht. Deswegen möchte ich jetzt von dir noch was Schönes hören, und zwar was, wo du dich nicht drüber aufregst. Welcher Filmsong, also sowas wie My Heart Will Go On, ist denn dein Lieblingsfilmsong eigentlich? So ein Film, Song, den du richtig liebst, weil du ihn irgendwann mal in einem Film als Titelsong gehört hast.
Da muss ich jetzt gerade mal fragen, das ist die Diskussion, die wir auch jedes Mal vor dem Goldenen Lauf führen. Geht es hier darum, um einen Original-Song, also der auch für den Film geschrieben wurde?
Ja, natürlich. Sonst kannst du ja irgendwie dein Lieblingslied nehmen, weil das mal in irgendeinem Film aufgetaucht ist.
Ja, gut, du hast vollkommen recht. Ja, okay. Ich glaube, einer meiner absoluten Lieblingsfilmsongs ist tatsächlich von Bon Iver. Und zwar heißt der The Wolves Part 1 and 2. Da musst du mich mal kurz korrigieren. Ist der dafür geschrieben worden? Ich glaube schon.
Ja, für den
Film The Place Beyond the Pines.
Das können wir doch mal nachgucken. Das weiß ich auch nicht.
Ich philosophiere jetzt erstmal darüber, warum. Ich glaube, das könnte durchaus so sein. Der läuft ja da sozusagen im Abspann. Auf jeden Fall ist das deswegen ein geiler Film. Erstens, das ist ein geiler Song. Der ist ein ganz ruhiger Song. Und ich sage jetzt einfach mal, ich liebe den Film auch den Song auch deswegen so. Erstens, weil es mal eine tolle Erinnerung ist, weil das, glaube ich, das erste Mal war, dass wir gemeinsam im Kino waren. Also nicht das erste Mal, dass wir insgesamt gemeinsam im Kino waren, aber das erste Mal in unserer damaligen Heimat Osnabrück. Da haben wir da noch gar nicht zusammen gewohnt, aber das war das erste Mal, als ich dich mal besucht habe und wir zusammen ins Kino gegangen sind. Und da das für viele Jahre einer der größten Freizeitbestandteile meines Lebens werden sollte, hat es irgendwie was gewisses Nostalgisches. Der passt auch sehr gut rein in diesen sehr melancholischen Film. Und auf der anderen Seite ist dieser Song auch noch dafür verantwortlich, dass ich eine tolle Band kennengelernt habe, nämlich Bon Iver oder eine Crew oder wie man auch immer sagt, die ich sonst gar nicht so kennengelernt hätte. Und danach teilweise eine Zeit lang richtiger Fan war und die auch immer noch sehr feiere. Also das hat praktisch zwei tolle Sachen gebracht. Und der Song an sich, der eignet sich so dazu, irgendwie so ein bisschen melancholisch auf dem Balkon rumzusitzen und in die Ferne zu starren. Und irgendwie der innere Philosoph in mir mag das.
Das ist schön, dass du den inneren Philosoph in dir geweckt hast.
Die Songs
wurden übrigens tatsächlich für den Film geschrieben.
Yes.
Also der Song. Ja, es hätte auch sonst gezählt. Wir sind ja hier nicht beim Goldenen Lauch offiziell bei der Verleihung, wo die Regeln sehr, sehr streng ausgelegt werden.
Richtig, richtig, ja. Ich habe noch eine Frage für dich. Das ist, glaube ich, dann erstmal die vorletzte. Jano, wir sprechen gleich noch kurz über The Woman in the Window, der ja, sag ich mal, so ein bisschen eine Anlehnung an Hitchcocks Film Das Fenster zum Hof ist. Ein richtig fantastischer Film. Was ist denn dein Lieblings-Hitchcock-Film?
Ja, du hast die Antwort jetzt praktisch schon gegeben. Das Fenster zum Hof ist ein richtig fantastischer Film. Ich finde den wirklich, den fand ich am coolsten zu gucken. Also ich fand auch Vertigo, den habe ich, glaube ich, tatsächlich für eine unserer ersten Podcast-Folgen hier mal als Hausaufgabe geguckt. Den fand ich auch, also auch Vertigo ist überragend. Auch Psycho, da kann man einfach nichts gegen sagen. Aber für Psycho, der wurde schon so viel gesagt und wusste ich schon so viel vorher, dann habe ich den geguckt und ist einfach auch gut. Aber das hat mich nicht so überrascht. Und Das Fenster zum Hof hat mir einfach Spaß gemacht. Den finde ich wirklich toll. Also auch andere Filme Der unsichtbare Dritte ist cool. Die Vögel ist irgendwie kultig.
Ja, ja.
Aber das Fenster zum Hof ist, hat mir am meisten Spaß gemacht. So.
Der ist ja sozusagen einer, wo ein, der, ja, da kommen wir gleich vielleicht noch kurz zu, wenn wir ja. die Handlung von The Woman in the Window beschreiben, worum es da drum geht, ja, ja.
Ja, apropos Woman in the Window. Nein, die Kinos haben jetzt ja langsam wieder auf oder machen demnächst auf und es erscheinen ja wieder neue Filme und es erscheinen ja auch auf Streamingdiensten immer wieder neue Filme. Auf welche Filme oder auf welchen Film freust du dich dieses Jahr denn noch besonders?
Ja, da kann es nur eine Antwort geben, beziehungsweise vielleicht dieses Jahr zwei, aber eigentlich nachdem der erste Trailer zu Last Night in Soho, auf den ich sehnsüchtig gewartet habe, alleine auf den Trailer. Ich habe das echt lange nicht mehr so gehabt, dass ich auf einen Trailer so gehypt war. Last Night in Soho soll dieses Jahr rauskommen. Es ist ein Film von Edgar Wright, der so Filme gemacht hat wie Shaun of the Dead und Hot Fuzz. Die sogenannte Cornetto-Trilogie mit The World's End, das sind Filme, die ich liebe. Baby Driver liebe ich genauso. Haben wir auch schon oft hier drüber gesprochen. Ganz toller Film. Und jetzt macht dieser, einer meiner absoluten Lieblingsregisseure, einen neuen Film. Und der Trailer ist einfach nur grandios. Also guckt euch den mal an. Ich finde, der Trailer ist ein kleines Gesamtkunstwerk. Ich freue mich auch darauf, weil ich inzwischen Anna Taylor-Joy für eine ganz tolle Schauspielerin halte, die ich gerne sehe. Die wurde durch das Damen-Gambit in letzter Zeit nochmal bekannt. Hat, glaube ich, sogar einen Golden Globe oder so gewonnen. Und ja, ich finde es einfach toll und das haben wir immer, damit es jetzt nochmal kurz fällt, Christopher Nolan, lieben wir ja beide sehr und wir haben immer gelobt, dass der sich immer auch an andere Genres wagt, dass er mal einen Action-Thriller macht, dass er mal einen Kriegsfilm macht, jetzt macht er einen Sci-Fi-Film und sowas alles. Edgar Wright war bisher sehr bekannt für Komödien und jetzt scheint er einen, ja, sag ich mal, sehr surrealen Horrorfilm zu machen. Und das macht mich noch umso hypter, nicht nur, weil ich in letzter Zeit ein großer Horrorfilm geworden bin, sondern weil ich es toll finde, wenn ein kreativer Regisseur sich daran macht, ein neues Genre auszuprobieren. Und deswegen kann ich es schon kaum noch abwarten. Guckt den Trailer euch mal an, liebe Lauch Nation. Ist wirklich zu empfehlen. Tja.
Amen.
Das waren unsere Fragen. Und jetzt können wir einfach noch mal kurz einen kleinen Ausblick geben über The Woman in the Window. Ich fasse mal ganz kurz die Handlung zusammen. Es gibt diesen Film auch gerade auf Netflix. Es geht um Anna Fox. Sie ist eine Kinderpsychologin, die selber inzwischen ein psychologisches Problem hat, weil sie an Agoraphobie leidet. Das heißt, sie kann nicht vor die eigene Haustür gehen. Hat davor solche Angst, dass sie das nicht schafft. Das heißt, sie ist in gewisser Weise in ihrem sehr mondänen, großen Haus mit sich alleine und beobachtet, wie bei Hitchcock in dem von Jano eben so gelobten Film Das Fenster zum Hof, beobachtet sie von ihrem Fenster aus, was auf der gegenüberliegenden Straßenseite in den Häusern passiert. Da ist zum Beispiel ein Gebetsklub oder eine Studenten-WG und eben neue Nachbarn, und zwar die Russells. Und mit den Russells da, das ist erstmal eine ganz normale dreiköpfige Familie. Sie lernt auch nach und nach die Leute kennen, aber irgendwas scheint da nicht so richtig zu stimmen. Und sie beobachtet es immer weiter, bis dann plötzlich, ja, etwas eines Nachts passiert. Sie einen Schrei hört und Zeugen alle eines, ja, einer Gewalttat wird und nicht so richtig weiß, wie sie damit umgehen soll. Und dann plötzlich ist sie sich auch nicht mehr ganz so sicher, was sie wirklich gesehen hat und was sie vielleicht nicht gesehen hat und nur gedacht hat. Und so weiter. Mehr will ich gar nicht verraten.
Ja, die Handlung erinnert tatsächlich an Das Fenster zum Hof. Das hab ich nach 5 Minuten gedacht, dachte ich, ah ja, aber auch bei der Handlungsbeschreibung schon.
Ja.
Aber das muss ja nichts Schlimmes sein. Sehr viele, sehr gute Filme und Regisseure haben sich schon an Hitchcock orientiert und warum sollte man sich auch nicht an jemanden wie Alfred Hitchcock orientieren?
Ja.
Der Film hat mich auch so ein bisschen, da kam noch ein bisschen das, was bei Hitchcock dann dieses Gipsbein ist, weswegen er nicht für die Tür gehen kann, ist bei ihr diese Agoraphobie, also dieses Trauma, dass sie nicht vor die Tür gehen kann. Und da dachte ich so, naja, das hat ja noch so eine psychologische Komponente, dass das noch ausgespielt wird. Das ist ja nicht einfach so, naja, er kann halt jetzt nicht vor die Tür gehen, weil er ein Gipsbein hat, so Punkt. Damit haben wir die Handlung hier begrenzt auf das Haus. sondern das ist ja bei ihr noch so eine psychologische Sache, die dann noch gleich so ein Psycho-Thriller-Horror-Element reinbringen könnte.
Ja.
Hat der Film aber nicht geschafft. Ich muss sagen, ich bin heute so ein bisschen hier der alte Griesgram in dieser Folge. Und vielleicht meckere ich ein bisschen viel und sage immer, was man besser machen könnte, ohne es selber in irgendeiner Weise besser zu können. Aber der Film, der hat das, also das hat er, finde ich, leider gar nicht so. Dieses Psychologische kam, wurde viel zu schnell abgehandelt und es tauchten viel zu schnell dann immer irgendwelche Leute in ihrer Wohnung auf, weil sie kann zwar nicht raus, aber sie kann, schafft es, Leute zu empfangen. Aber es wurde so ein bisschen angedeutet, naja, eigentlich ringt sie immer damit, diese Leute zu empfangen und das ist für sie schon eine große Sache. Aber so richtig hat der Film das nicht hinbekommen. Finde ich, dass sie, dass das für sie so ein innerer Konflikt auch die ganze Zeit ist. Der hat sich sehr darauf konzentriert, möglichst immer dann irgendwelche Leute zu etablieren und zu zeigen, hier, das könnte ein Verdächtiger sein, gab es da einen Mord? Hier, stimmt. Möglicherweise war der das und möglicherweise ist das ein Motiv und möglicherweise hier kommt der nächste Nachbar und ach, da kommt jetzt der Untermieter und ah, jetzt kommt hier noch ein Polizist vorbei und es könnte, alles ist ein bisschen schwierig und ich habe jetzt hier mal, ich bin der Film und habe jetzt hier ein paar Fährten gelegt und hopp, zum nächsten. Aber jetzt habe ich hier schon rumgemeckert, scheiße war der Film auch nicht, aber auch nicht gut. Ich muss sagen, den fand ich wirklich, da war ich enttäuscht. Da, den hatte ich mir nämlich letztes Jahr aufgeschrieben.
Stimmt,
nach dem Motto, 2012 im Kino will ich, 2020 im Kino will ich das und das gucken. Ah, da stand auch irgendwo The Woman in the Window auf der Liste. Hat auch einen super Cast, Gary Oldman, Amy Adams ist auch super in der Hauptrolle. Aber Julianne Moore spielt noch mit, zum Beispiel. Joe Wright ist auch ein super Regisseur, finde ich eigentlich.
Ja.
Aber da haben die ganzen Puzzlestücke zusammen nichts Leckeres ergeben.
Also ich finde, dass der Film, also ich stimme dir zu, der Film hat sozusagen große, ja, sagen wir mal, erzählerische Schwächen im Sinne von, dass er, ja, auch, also er hat auch übrigens einen ganz unausgegorenen Stil. Also der Stil des Films ist auch sehr sprunghaft, der ist mal, genau mal ist es auf dieses Versteckspiel aus, dann haben wir plötzlich so ganz merkwürdige Kamerafahrten, irgendwie, wo die Kamera irgendwie umfällt oder immer durch so ein, also manchmal geht es dann ganz laut zu. Ich finde tatsächlich das Schlimmste wirklich an dem Film ist der Soundtrack. Den finde ich wirklich, also der geht mir sowas von auf die Nerven bei diesem Film, weil der wirklich in einer Tour dudel, 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 in jede Szene wird von so einem Klangteppich die ganze Zeit untermalt und das finde ich schon sehr störend. Aber ich habe, glaube ich, einfach eine Nische gefunden, in der ich diesen Film mögen konnte. Und da hat er mir dann tatsächlich auch gut gefallen und hat mich tatsächlich auch gut unterhalten. Und zwar als, ja, als Guilty Pleasure. Wir sagen es einfach mal so, wir haben ja schon mal eine ganze Folge darüber gemacht. Der Film ist over the top. Der Film ist irgendwie auf eine ganz weirde Art und Weise gemacht mit so einem Genre-Potpourri. Und das ist auch am Ende alles nicht wirklich clever. Das ist am Ende auch alles, wenn man währenddessen ganz viel über den Film nachdenkt, während man ihn guckt, kommt man bestimmt auch ganz viele Twists. Wenn man sich aber reinsaugen lässt in diese Erfahrung und auch so ein bisschen denkt, ach komm, das ist jetzt ein bisschen bescheuert hier, aber irgendwie finde ich das doch irgendwie ganz cool, dann kann man dem Film, glaube ich, echt was abgewinnen. Und dann ist es halt einfach ein kleines, kurzweiliges Spannungs, sag ich mal, Genre-Stück, was natürlich jetzt klar, wenn man da Amy Adams hat, Gary Oldman hat, so einen großen, sag ich mal, berühmten Cast, dann erwartet man dafür immer Hochglanzkino. Das kriegt man hier definitiv nicht. Man kriegt hier Trash, das muss man schon sagen. Das ist alles, ja, Westentaschenpsychologie, das ist irgendwie nicht alles wirklich plausibel und so, aber irgendwie hat es mir Bock gemacht und irgendwie haben mich dann doch die Grusel- und Spannungsmomente doch irgendwie auch abgeholt, tatsächlich. Und es hat mir Spaß gemacht, so ein bisschen zu verfolgen, wie praktisch ihre Psyche dekonstruiert wird, auch wenn das wirklich alles nicht von irgendwie nichts Neues ist und so, aber irgendwie hat es geklappt, dass die Immersion funktioniert hat. Und deswegen konnte ich das dann für diese 100 Minuten oder so, die der Film geht, echt gut verkraften, dass es alles nicht irgendwie special ist, aber dass es irgendwie Spaß gemacht hat. Also ich würde auch hier wieder sagen, der Film hat mir tatsächlich Spaß gemacht.
Ist doch geil.
Ich weiß gar nicht genau, warum, muss ich zugeben. Also Vielleicht liegt es auch daran, dass ich vorher schon Kritiken gelesen habe, die echt schlecht waren und ich dachte, ach komm, wenn du den jetzt guckst, dann kannst du eigentlich nichts verlieren. Entweder der ist wirklich schlecht, dann hast du was beim Kackbraun Lurch, um darüber abzuhaten, oder der wird besser als gedacht und dann ist es auch schön.
Ja, ist doch geil. Also ich meine, wenn du sagst, der hat dir Spaß gemacht, ist doch, also mehr will man ja eigentlich auch gar nicht.
Ja. Würdest du denn sagen, also konntest du ein bisschen Hitchcock erkennen in dem Film?
Ja, lustigerweise konnte man ja sogar Hitchcock sehen.
Stimmt, ja.
Joe Wright, oder der Regisseur, hat, glaube ich, finde ich, sehr deutlich gemacht, welche Vorbilder er hatte. Also gerade so diese mehreren Noir-Filme. Ich glaube, der Film ist sogar die allererste Szene, dass man sieht, man sieht im Vordergrund die Hälfte von ihrem Fernsehbildschirm, wo das Fenster zum Hof läuft und im Hintergrund steht sie, glaube ich, gerade auf oder so.
Ja, genau.
Da, und es sind mehrmals, dass sie, die Hauptfigur, also diese Anna in dem Film, ist, glaube ich, sehr großer Fan von Film Noir und deswegen sieht man immer wieder genau diese Vorbilder in dem Film auch sehr deutlich abgebildet. Das
ist ein bisschen, auch ein bisschen stumpf tatsächlich. Also ich fand die erste Szene mit diesem, wo man praktisch einen halben Fernsehbildschirm sieht von das Fenster zu Hof, kann man auch sagen, ja, okay, ganz nett, aber das haben andere Regisseure schon ein bisschen eleganter gelöst, sag ich mal, und nicht einfach einen Fernsehbildschirm mit dem Film, auf den man sich bezieht, einfach in die Kamera hält. Ja.
Ja, aber ich muss zugeben, mich hatte der Film in diesem Moment, weil ich dachte, oh cool, Fenster zum Hof. Und ich dachte so, es ist ja auch irgendwie cool, wenn ein Film weiß, um seinen Platz in der Filmhistorie weiß und dann umgehen kann. Das finde ich auch schon ganz cool. Insgesamt ist es natürlich schade, dass ich jetzt auch hier wieder sagen muss, fand ich nicht so gut. Es ist schon so, dass man kann den Film auch gucken und miträtseln, weil man natürlich sich die ganze Zeit fragt, also ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, bildet sich das ein oder nicht und ist sie nur verrückt oder ist da wirklich was und wenn ja, ist das vielleicht nicht das, was sie sich vorstellt, aber was anderes und was sollen diese ganzen Leute, die da immer auftauchen und was haben die überhaupt, was hat es mit denen auf sich und was ist denn mit ihrer Krankheit, wo kommt überhaupt dieses Trauma her und so, ist schon interessant. Ich finde, dass man dieses Miträtseln nicht, hat für mich persönlich nicht funktioniert, aber es ist schon so, wenn man das interessant findet und man will dann ja schon wissen, wie es am Ende ausgegangen ist.
Ja, genau.
Also wenn man auf diese Art von Film steht, ist das schon cool. Und der ist jetzt auch nicht so seicht und so, der traut sich auch ein bisschen was. Und
genau, ja.
Wer gerne Twists mag, also wer so auf so twistige Enden steht, der Film wirft am Ende schon mit so Twists um sich.
Ja.
Ich, für mich, hatte dann am Ende das Gefühl, nee, das hat der Film, macht jetzt hier so ein Twist-Feuerwerk, die hat er aber überhaupt nicht angelegt und das hat er gar nicht verdient sozusagen, das ist überhaupt nicht,
ja, das stimmt.
Passt jetzt nicht. Ja. Aber das ist ja jetzt auch meine persönliche Meinung, mein Gefühl während des Films. Wenn man darauf steht, dann bietet der Film einem schon was. Also, und die Schauspielleistung zum Beispiel von Amy Adams und Gary Oldman sind sehr gut. Und ich finde gar nicht, dass man unbedingt so viel voraussehen kann. Das ist schon so, dass der dann auf gewisse Weise spannend ist und auch ein bisschen gruselig. Also der,
ja, genau. Es ist eben spannend, da brauchen wir heute dann nicht mehr drüber reden, weil dann werden wir heute nicht mehr fertig. Es ist aber schon interessant, dass man doch mal bei sich selber ja vielleicht, wenn man das nächste Mal einen Film guckt, beobachten kann, was führt eigentlich dazu, dass ich bei einem Film abgeholt werde, weil das ist nämlich interessant. Ich werde nie vergessen, eine wichtige Erinnerung für mich in dieser Hinsicht ist tatsächlich ein Film, den wir beide, du und ich ja sehr lieben, ist Mission Impossible 6. Und es gibt eine Szene, die ist so ein bisschen twisty in dem Film, relativ am Anfang. Und diese Szene habe ich geliebt und ich habe da auch gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, wow, wo geht der Film denn jetzt hin? Und dann stellt sich heraus, okay, der geht da doch nicht hin, sondern das ist jetzt ein kleiner Twist. Ich will es nicht verraten. Aber ich habe diesen Film geguckt mit mehreren Freunden und im selben Moment, als ich dachte, wow, was für eine geile Szene, was für ein geiler Twist, sagte der Kumpel, ja, das habe ich ja mir schon direkt am Anfang gedacht. Und das ist halt schon spannend, wie unterschiedlich Immersion, also das Hineinziehen in eine Geschichte auch funktioniert. Und mal hat man Glück, dass einen bestimmte Signale richtig abgeholt haben. Mal hat man Pech, weil man da vielleicht zu analytisch rangeht und andersrum. Ne? Und das entscheidet letzten Endes, manchmal ist das eben dann auch die Messerschneide, die darüber entscheidet, ob man den Film mag oder nicht, ob man in dieser Zeit irgendwie durch irgendeine Sache da reinkommt in die Story. Ne? Und wenn man da in den ersten 10 Minuten gar nicht reinkommt, dann wird es wahrscheinlich auch schwer, da überhaupt noch reinzukommen.
Ja, vollkommen richtig. Und das ist eigentlich auch, finde ich, das ist dann auch was sozusagen großartige Filme voneinander unterscheidet oder von Filmen unterscheidet, die nicht so geil sind. Abgesehen davon, dass das immer persönliche Meinung ist, wie man damit umgeht. Ja. Dass sozusagen, dass dieses Schaffen sozusagen, das so subtil einzubauen, dass man in dem Moment von diesen Sachen abgeholt wird. Ja, ich habe übrigens, als ich über diesen Film ein bisschen recherchiert habe und nachgelesen habe, weil der auch so eine bewegte Produktionsgeschichte hatte. Ja. Das ist einer von den Filmen, die Fox gehörten, als Fox gerade Disney gerade Fox gekauft hat und dann irgendwie bei Disney war, die nicht damit anzufangen wussten. Dann auch noch Corona kam und Disney den noch nicht mal ins Kino bringen konnte, obwohl der sehr teuer war. Und sie den dann praktisch bei Netflix abgeladen haben, um nicht irgendwie die 100 Millionen dafür abschreiben zu müssen.
Ja.
Da ist mir ein Zitat untergekommen von Alfred Hitchcock, natürlich, was ganz gut passte, weil ich fand zum Beispiel das Set oder dieses Haus, in dem sie wohnt, mega cool und geil, dass sie das gebaut haben und das sah richtig cool aus und das hatte auch so ein paar Momente, wo ich dachte, ja, da haben sie sich jetzt was gedacht und das sind coole Kamerafahrten und so. Und was bei Army of the Dead, was ich sozusagen, wo ich das auch dachte, wo ich dachte, ja, Style over Substance und die Charaktere waren mir egal.
Ja.
Ich wollte nur Zombie-Tiger sehen. Wo ich gedacht habe, dieses Zitat passt eigentlich ganz gut, um das hier zu beschließen. Alfred Hitchcock hat mal gesagt, warum er bei Das Fenster zum Hof auch so viel die zwischenmenschliche Beziehung von den beiden beleuchtet hat und nicht nur einfach gesagt hat, wollten hier, also der Mord muss aufgeklärt werden.
Von den beiden Hauptcharakteren, ne? Also
genau,
der
ich habe gerade ihren Namen vergessen.
Sie wird gespielt, ist das nicht sogar Grace Kelly? Ich weiß gar nicht genau, aber es genau, also es
gibt, von James Stewart und
genau. James Stewart spielt einfach einen Journalisten, der im Rollstuhl sitzt, genau, und sie ist seine, ja, man weiß gar nicht so genau, was sie ist, ne? Sie ist jetzt nicht seine Partnerin, das kann man auch nicht sagen, ne?
Nee, ist eine Freundin.
Ja.
Ich glaube, die sind Freunde nur.
Ja.
Oder Ivan, sie heißt Lisa und er ist ja Jeff.
Ja, ja.
Genau, und auf jeden Fall hat Alfred Hitchcock mal auch einfach generell gesagt über seinen Filmemachen, er hat ja da auch geile Sets gebaut. Es kommt immer wieder darauf an, die Größe der Bilder im Verhältnis zu ihrem dramatischen und emotionalen Zweck auszuwählen und nicht in der Absicht, nur um Dekor zu zeigen oder Dekor.
Ja.
Das trifft es eigentlich ziemlich gut, weil das ist das, was bei Zack Snyder manchmal, finde ich, ein bisschen schief geht. Und was ich bei Woman in the Window auch dachte, das Dekor ist geil in dem Film und die Sets, fand ich schon von diesem Haus.
Ja.
Aber es löst sozusagen, es hat keinen dramatischen und emotionalen Zweck oder der geht ein bisschen unter. Ich fand das ein sehr schönes Zitat, bevor ich jetzt das weiter zerrede.
Toll, ist das ein tolles Abschluss. Zitat.
Ich kann das auch gerne noch dreimal wiederholen, in drei verschiedenen Dialekten. aber das machen wir in der nächsten Folge vom Goldenen Lauch, der Filmpodcast. Ich hoffe, wir reden nächstes Mal über Filme, die wir richtig geil abgefeiert haben. Ansonsten reden wir hoffentlich über Filme, die richtig scheiße waren, wo man richtig so Rage-Modus verfallen kann. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin gespannt, wann die Kinos wieder aufmachen und ich da Tage verbringen werde.
Und dann sind wir natürlich spätestens wieder dabei. Wir halten euch auf dem Laufenden. Habt viel Spaß beim Filme gucken und bis dann. Bussi!